Arroganz ist ja eher etwas Negatives. Eigentlich möchte niemand als arrogant wahrgenommen werden. Oder doch?
Arroganz strahlt nämlich auch Macht aus. Vor allen Dingen aber auch, indem andere Menschen abgewertet werden. Und das wirkt auf die Anwender von Arroganz teilweise sehr anziehend.
Über die guten Seiten der Arroganz wollen wir heute in unserer Folge der Nahbetrachtung sprechen. Mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Bouchard.
Und natürlich Diplompsychologin und Studienbeauftragte Maria-Christina Nimmerfroh. Und wenn sich bei der Arroganz die Männer schon so hervortun, dann beginne ich mal diesen Podcast. Bei Arroganz denken viele natürlich auch an so Business-Schnösel, die sich selbst für den Größten und den Tollsten halten oder den Poser im Gym, für den andere gar nicht existieren. Maria Christina, ist Arroganz ein typisches Männerding?
Nein, es ist nicht unbedingt typisch für Männer, denn die meisten Männer sind nicht arrogant, sind wie alle Eigenschaften und Verhaltensweisen, ist das ja eher normal verteilt. Das heißt, es sind aber in der Häufigkeit fallen uns mehr Männer als arrogant auf. Das hat verschiedene Ursachen. Das eine hat was mit der Sozialisation zu tun. Mädchen werden eher in eine andere Richtung erzogen. Das ist auch heute in allen Industrieländern noch so. Das ist noch sehr fest drin. Und der zweite Grund ist einfach, dass für Frauen, die arrogant sind, und es gibt eine ganze Reihe davon, das viel negativer ausgelegt wird. Das heißt, arrogante Frauen kriegen es dann nochmal eher ab, deutlicher aufs Brot geschmiert und werden eher abgelehnt als Männer. Also im Ergebnis ist es kein typisches Männerding, aber es tritt bei Männern häufiger auf.
Da habe ich eine Nachfrage, weil die Sprecherin des Weißen Hauses hat ja mal so einige barocke Kommunikationselemente der Männer dort als Jungs sind halt Jungs bezeichnet. Jetzt hast du gerade gesagt, Arroganz ist bei Männern und Frauen gleichermaßen vertreten. Und jetzt werden Mädchen aber in eine andere Richtung erzogen. Wie geht das denn dann ein? Kommt die Arroganz dann bei den jungen Frauen erst später zum Vorschein?
Ja, eigentlich schon. Also natürlich ist Erziehung und Sozialisation nicht so holzschnittartig, wie wir das hier gerade machen. Wir sind ja jetzt nicht in den 50er Jahren, wo alle Mädchen in Röckchen gesteckt werden und Knicks machen müssen. Da war die Lage noch ein bisschen anders. Heute ist es sicherlich so, dass Sozialisation mannigfaltiger ist, aber unterm Strich toleriert man immer noch sehr selbstbewusstes, vielleicht würde man bei Kindern auch sagen, so ein bisschen aufsässiges oder formell ausgedrückt oppositionelles Verhalten, toleriert man eher bei Jungs als bei Mädchen. Mädchen werden in dem Zusammenhang strenger betrachtet, wenn die was temperamentvoller sind. Das wird Jungs dann eher zugeschrieben. So. In dieser kurzen Beschreibung, also doch aus einer deutlich unterschiedliche Wertung des Verhaltens, das entwickelt sich weiter und führt im Ergebnis dazu, dass eben dieses selbstbewusstere, durchsetzungsstärkere und auch in Teilen arrogante Verhalten häufiger von Jungs gezeigt wird. Die Mädchen, die das zeigen oder die jungen Frauen, die das zeigen, sind in der Regel Frauen, die ein größeres Ausmaß an Temperament haben, das ist persönlichkeitsbedingt und vielleicht auch andere Kindheits- und Jugenderfahrungen gemacht haben.
Und das ist natürlich jetzt noch so ein Punkt. Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen ja eher über die, ich will mal sagen, konstruktiven Ansätze der Arroganz sprechen. Jetzt ertappen wir uns aber auch schon wieder dabei, dass wir uns auf das Negative konzentrieren. Wir werden natürlich in dieser Folge auch über Risiken und Nebenwirkungen sprechen, ja, sowohl für das Privatleben als auch für das berufliche Leben. Und jetzt sagt man ja häufig, dass Arroganz auch etwas ist, wo jemand seine Überlegenheit sehr exponiert zur Schau stellt. Aber kann Arroganz nicht auch ein Kompensationsmittel sein, um Unterlegenheit, also zum Beispiel fachliche Unterlegenheit, entsprechend zu kompensieren?
Also es geistert auch immer wieder durch die Literatur diese Annahme, das sind alles Leute mit einem schwachen Selbstbild. Das können wir heute nicht mehr so einhellig sagen. Das ist natürlich immer eine sehr leichte Erklärung. Das bringt man auch Kindern und Jugendlichen bei. Ne, wenn dich einer ärgert, dann ist das jemand, der selber schwach ist in sich und der eigentlich selbst unsicher ist.
So. Aber das ist doch eher so ein Trostspender, oder?
Ja, also fachlich gesehen stimmt das nicht zu 100%. Arroganz ist ein sehr vielfältiges Erscheinungsbild und so simpel mit ist in der Kindheit mal unterdrückt worden, Nein, so einfach kann man sich das dann auch nicht machen. Auf der anderen Seite hilft natürlich die Erklärung auch relativ wenig. Denn wenn ich zum Beispiel im Beruf mit einem arroganten Kollegen, ich nehme jetzt mal die männliche Form, oder Vorgesetzten geschlagen bin, dann interessiert mich seine Kindheit nun mal echt nicht die Bohne, ja? Sondern ich muss damit leben, ich muss damit umgehen. Warum beschäftigen wir uns mit Arroganz und was sind die positiven Seiten? Arrogante Menschen stechen immer hervor. Das heißt, die merkt man sich. Das sind auch die Menschen, die einem eher im Gedächtnis bleiben, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Das kann jeder mal ausprobieren, wenn man sagt, na, wer ist mir denn da besonders aufgefallen in meinem Kollegenkreis oder im Verein oder in der Verwandtschaft? Dann sind das diese Personen und die werden dann eben auch besonders wahrgenommen und dann auch für besondere Aufgaben ausgewählt. Ich kenne das auch im Beruf. Ja, wer fällt uns denn ein, der dieses und jenes kann? Und da fallen einem automatisch die Lauten ein. Und das ist dann natürlich auch einer der Vorteile der Arroganz. Die merkt man sich.
Und das hat die Frage, fallen die auf oder merkt man die sich, weil sie arrogant sind? Oder merkt man sie sich, nee, andersrum. habe ich die im Kopf, weil sie arrogant sind? Oder habe ich sie aus einem anderen Grund im Kopf und es ist sozusagen durch die Arroganz gefördert worden?
Nein, man merkt die sich, weil die einfach laut sind und weil die oft präsent sind, weil sie einen höheren Redeanteil haben, weil sie Inhalte von sich geben, die sich andere nicht trauen, entweder über sich oder in der Abwertung von anderen. Das Kennzeichen von Arroganz. Ich bin cooler als andere und das merkt man sich einfach. Oft sind das auch Menschen, die einen gewissen Charme haben, die also durchaus sich gut ausdrücken können, die andere Menschen instrumentalisieren können. Insofern, die sind extrem präsent. Und das ist ein großer Vorteil, denn wenn man mit sehr vielen Menschen zu tun hat und sich sowieso nur wenige Menschen wirklich merken kann und an die sich erinnern, dann funktioniert das wie in der Werbung. Man kauft das Produkt, was man oft in der Werbung gehört hat, wo einem der Name präsent ist, auch wenn die Werbung total scheußlich ist.
Nehmen wir mal folgende Situation von einem Seminar. Es geht so in den Abend, das ist so mit Kaminabend und so weiter. Und da ist ein anschließend noch geselliges Beisammensein in gehobenem Ambiente. Gehoben Ambiente insofern, dass da auch ein Flügel steht. Und irgendwann geht einer der Teilnehmenden, geht dann an den Flügel, klappt den auf und fängt an zu spielen. Mehr oder weniger beiläufig und steht natürlich über kurz oder lang sofort im Mittelpunkt. So, jetzt hat er wirklich gut gespielt und es war wirklich eine Leistung. Und dann teilt sich sozusagen die Wahrnehmung. Ja, ist das jetzt etwas, erfährt natürlich Bewunderung von den anderen, die das nicht können oder die es gerne können würden, aber dann irgendwann mit 10 Jahren aufgehört haben, zum Klavierunterricht zu gehen. Jetzt ist halt die Frage, ne? Die einen sagen, ja, der war dann so arrogant und dann ist er noch an den Flügel gegangen, hat sich da in Szene gesetzt. Und die anderen sagen, hey, wir hatten einen schönen Abend, da war sogar ein Teilnehmer, der hat abends noch Musik gemacht. So, beide Wahrnehmungen sind ja wahr in der Eigenwahrnehmung. Wo zieht man da die Grenze? Ist es Arroganz, ist es keine Arroganz?
Oh, das ist relativ einfach, wenn das übersituativ ist. Also wenn das ein Teilnehmer ist, der auch in seinem beruflichen Umfeld durch Sachen heraussticht, die er dann vielleicht nicht unbedingt besonders gut kann. Ja, also wo man dann sagt, na, da gibt es eine gewisse Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dann würden wir es als Arroganz bezeichnen. Wenn das mal in einem Abend vorkam, wo er vielleicht auch gerade Freude hatte und vorher einen netten Wein getrunken hat, völlig unproblematisch, das kein arrogantes Verhalten. Da waren die anderen einfach mal neidisch.
Gut, auf der anderen Seite gibt es ja auch diesen Spruch, der ist jetzt nicht von mir, sondern ist von Onkel Jörg, wo man sagt, gibt ein Vogel an, wenn er fliegt. Ja, also er kann das halt, ja, und wenn er es macht, dann ist es für ihn nichts Besonderes, aber für diejenigen, die halt gerne fliegen können würden oder die gerne gut am Flügel klimpern würden, die sind natürlich dann da entsprechend voll des Neides.
Also wir sprechen eben von Arroganz, wenn diese Verhaltensweisen häufiger auftritt, wenn also sich dieses Urteil auch in irgendeiner Form manifestiert. Da können natürlich auch immer Fehlurteile dabei sein, wie in dem Fall mit dem Fliegen und dem Flügel.
Jetzt hat ja MC eben behauptet, Frauen sind statistisch gesehen genauso arrogant wie Männer und werden aber als junge Mädchen anders erzogen. Gut, also ein junges Mädchen, dafür gehst du jetzt halt nicht mehr durch. Ich denke, das ist uns allen bekannt. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie arrogant bist du selbst? Gibt es da etwas, wo du sagst, es gibt Situationen, da setze ich die Arroganz vielleicht auch bewusst ein, um mal einen Punkt zu setzen?
Ja, also ich kann durchaus sehr arrogant sein. Ich halte mich in einigen Bereichen auch tatsächlich für besser und ich nehme mir auch die Freiheit, viele andere Leute für nicht so gut zu halten.
Beispiel.
ja, also was zum Beispiel kognitive Leistungsfähigkeit angeht oder rhetorisches Talent, also da glaube ich schon, bin ich ganz gut dabei. Und ich glaube auch, dass das nicht arrogant ist, wenn man sich auch mal mit seinen Fähigkeiten in Kontrast zu anderen setzt. So, jetzt ist die Frage, wie weit man das, und wir sagen das ja auch, raushängen lässt. Und in Situationen, wo ich denke, hey, ich will auch mal andere verletzen, weil ich vielleicht selber eins auf die Mütze gekriegt habe, dann kann ich das durchaus. Ja? Also,
suchst du dir dann ein Opfer oder trifft es denjenigen, der das dann bei dir auch ausgelöst hat?
Nein, ich setze das nur strategisch ein. Das sind dann auch Situationen, wo man vielleicht selber weiß, okay, danach kriegt man jetzt keine Lobeshymnen, aber man hat mal einen Punkt gemacht. Also ich kann das strategisch einsetzen, versuche das sonst nicht einzusetzen, sondern wie alle Verhaltensweisen im Business-Kontext zielorientiert.
Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, du machst ja auch Coachings im Bereich Kommunikation. Wenn du jetzt sagst, klar, es muss ja einen Grund geben, dass du diese Coachings machst, also hast du entsprechende Qualifikationen, aber da setzt du Arroganz dann natürlich wahrscheinlich eher nicht ein gegenüber den Coaches.
Nein, da natürlich nicht, aber von Coaches wird das nachgefragt. Und das Thema Arroganz ist tatsächlich auf diesem Wege in mein Portfolio bekommen, als ich mal in einem, ich glaube, es war ein Rhetoriktraining, da habe ich eine Politikerrede gezeigt, die sehr bissig war. Und ich habe sie genau auch deswegen ausgesucht. Und die war zu Ende. Ich hatte da einen Ausschnitt gezeigt von 2-3 Minuten. Und ein Teilnehmer, ein männlicher Teilnehmer, sagte, boah, so arrogant wäre ich auch gerne. Ja, das kam wahnsinnig gut rüber. Und er konnte sich mit den Inhalten sehr gut identifizieren. Das war übrigens Wolfgang Kubicki, der in der Rede, in dem Redeausschnitt gegen die AfD zu Felde gezogen ist und das wirklich sehr, sehr rhetorisch, sehr brillant gemacht hat. Deswegen hatte ich das Beispiel ausgewählt. Und dieser Teilnehmer kam nachher zu mir und sagte, boah, wenn Sie mal ein Arroganzseminar geben, dann möchte ich da gerne hingehen. Und das war für mich der Ausschlag, mich damit mal zu beschäftigen, ja, und zu sagen, okay, für viele Menschen, die selber diese Durchsetzungsstärke und diese Selbstpräsentation nicht an den Tag legen, ist das auf zwei Seiten anziehend und abwertend. Also sie mögen arrogante Menschen dann oft nicht, weil man auch nicht Opfer deren Arroganz werden möchte. Auf der anderen Seite ist da wirklich auch ein Stück weit Bewunderung für diejenigen, die es mal sagen, die mal den Mund aufmachen, die mal Positionen sehr pointiert vertreten. Und diese Bewunderung, das sind diese positiven Seiten der Arroganz. Denn jetzt haben wir nur über Situationen gesprochen, wo sich jemand für sich in einer Arroganz und Selbstverliebtheit darstellt. Aber ich kann ja auch arrogant sein in der Darstellung meines eigenen Teams, meines Unternehmens und sagen, so, jetzt nehme ich mal die Konkurrenz oder die andere Abteilung oder den Wettbewerber dann auf diesem Maße auf Korn und setze mich da aufs hohe Ross. Und das wird dann von den eigenen Leuten, Mitarbeiter und Mitarbeitern zum Beispiel, als sehr positiv wahrgenommen.
Ach, wo ich hier gerade eine Diplompsychologin sitzen habe, schnorre ich mal eine Beratung über meine eigene Arroganz. Ich hatte folgende Situation zu Hause, da musste ein Waschbecken ausgetauscht werden und ich kenne mich mit Waschbecken nicht so aus, also ist das besser, wenn das ein Fachbetrieb macht. Und ich habe mir ein Angebot eingeholt und dann kamen die Monteure, also ein Monteur, ein Geselle. Der Monteur war nicht zu beanstanden, der Geselle war etwas drüber von seinem Grundverhalten. Und dann stellten die fest, dass die alte Armatur in das neue Waschbecken nicht passt. Ja, das ist etwas, für mich ist ein Wasserhahn Wasserhahn. Und ich gehe davon aus, in der EU ist alles gleich genormt, aber offenbar hier nicht. Und die hatten aber natürlich noch eine Armatur im Auto. Und ja, also ich habe dann gesagt, naja, also Sie haben das Angebot erstellt, beziehungsweise Ihre Firma hat das erstellt. Also da muss dem Angebotsersteller ja schließlich auffallen, dass die alte Armatur dann nicht passt. Also muss man normalerweise eine Armatur mit anbieten. So, das war so ein kleiner Konflikt, aber noch nichts Dramatisches. Und da wurde der Geselle losgeschickt, der musste dann nochmal ans Auto, das waren durchaus ein paar Meter, und dann musste der das Waschbecken holen. Ne, das macht natürlich der Geselle und nicht der Monteur. Und dann kam der Geselle mit dem Waschbecken wieder und meinte dann, mir einen Vortrag halten zu müssen, dass ich als Kunde doch sehen muss, dass diese Armatur da nicht passt. Und ich war echt stinkesauer und da sage ich zu ihm, sagen Sie mal, eine kurze Zwischenfrage. Haben Sie gerade für Ihren Kollegen das Waschbecken aus dem Auto geholt, was da weit hinten geparkt ist? Da sagt er, ja. Sag ich, hören Sie mal, da ist die Reihenfolge hier doch klar für Sie, oder? Und damit war das Ding sofort gegessen. Natürlich war das hammermäßig arrogant. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine Ursache gehabt. Also ohne Ursache hätte ich diese Arroganz ja nicht gezeigt. Aber diese Arroganz hat es mir ermöglicht, meine mangelnde Fachkompetenz über Waschbeckenarmaturen und deren Montage auszugleichen. Und ab da hatte der Geselle zumindest ein akzeptables Verhalten an den Tag gelegt. Das wurde dann hinterher nochmal mit der Fachfirma entsprechend kommunikativ ausgetauscht. Aber ich denke, er hat da seine Punchline bekommen. So, jetzt Diplom-psychologische Analyse. Wie ist mein Verhalten zu bewerten? Du kannst das hier gerne öffentlich machen. Wir werden das auch nicht schneiden.
Also es gibt bei diesem Verhalten zwei Aspekte und ich glaube, da kann man das ganz gut dran sehen. Wenn ich so jemandem zur Ordnung rufe und sage, hier, um mal hier die Hackordnung klar zu machen, dann rücke ich das mal gerade gerade, ist klar, von dem gibt es keine Zustimmung, weil keiner möchte gerne auf diese Weise zurechtgewiesen werden, schon gar nicht vor Publikum, möglicherweise auch im Hörweite des Kollegen. So, da hat keiner Freude dran. Das heißt, der ist schon mal raus aus dem Geschäft. Also aus euch beiden wird nichts mehr. Ja, also da weiß man schon, diese Beziehung, die auch eine Arbeitsbeziehung, das muss man Leuten dann wirklich beibringen und sagen, so, wenn ich da mal rhetorisch den Punkt mache, und man sagt ja immer so schön, ne, lieber einen guten Freund als seine Pointe verlieren, die Beziehung ist dann im Eimer, ja. Also das kann man auch nur in Sachen machen, wo man sagt, naja, wir bauen jetzt nicht zusammen noch ein Haus zusammen. Das wird nicht mehr funktionieren.
Definitiv nicht, nein.
Denn arrogantes Verhalten wirkt auf das Publikum. Ja, also ich kann natürlich arrogant auch sein, wenn ich mit jemandem zusammen bin und niemand hört zu. Aber das Publikum bezieht automatisch bei arrogantem Verhalten Position. Das ist das Interessante daran. Also entweder denkt sich der Monteur auch endlich, sagt's mal einer, der geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack mit seinem Gelaber. Oder der denkt sich, boah, der Arme, den muss ich jetzt nachher wieder aufbauen, dass er nicht da ein längeres Trauma vom Kundenkontakt davon trägt. Das können wir nicht wissen, weil wir die Rahmenbedingungen da nicht stellen. Also Arroganz ist ein Machtmittel, was spontan zur Abwehrreaktion führt. Keiner möchte abgewertet werden. Also keiner ruft hier bitte mal gegen mich. Und man muss vorher genau kalkulieren, welches Publikum man da hat und ob man da eher Zustimmung oder Ablehnung bekommt. Also Arroganz, ich empfehle Arroganz als strategisches Mittel.
Also was den Gesellen betrifft, würde ich mal sagen, hier mit meiner Kölner Ortskenntnis, wenn ich den im Stadion positionieren müsste, würde ich sagen, den stecken wir in den Block der Ultras. Der machte also durchaus einen robusten Eindruck. Aber du hast gerade angesprochen, gehen wir mal so ein paar positive Dinge der Arroganz durch. Dominanzsignal, das was ich jetzt gerade als Beispiel gebracht hat, ja, das zeigt natürlich eine gewisse Selbstsicherheit, ja. Klar, ich habe den Heimvorteil, das waren meine Privaträume, im Zweifelsfall hätte ich die rausschmeißen können, da wäre das Waschbecken halt nicht montiert gewesen, aber dann wäscht man sich die Hände halt in der Küche. Und kommunikativ war das natürlich eine Überlegenheit, weil es war absolut erkennbar, besagter Geselle war nicht gewohnt, dass ein Kunde so mit ihm spricht, ja, weil wir nehmen ja auch immer sehr viel schlechteren Service, nehmen wir immer mehr zur Kenntnis oder wir sagen nichts, ja, weil wir da die Stimmung nicht verderben wollen und geben dann am Ende noch 20 Euro Trinkgeld und ärgern uns darüber am Ende noch mehr, weil wir halt nichts gesagt haben. Das heißt also, das Dominanzsignal, wenn ich ein Dominanzsignal brauche, ist Arroganz natürlich ein guter Faktor. Wenn ich jetzt sage, heute ist mir nach Dominanz und ich bin gegenüber fremden Menschen einfach nur arrogant, dann ist natürlich kein konstruktiver Ansatz.
Also Arroganz.
Was kannst du noch Positives dazu beisteuern?
Ach so, ja, ich kann natürlich Arroganz und Dominanzsignale auch bewusst einsetzen. Also ich denke jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir gerade Beispiel Handwerker gehabt. Wir beide nehmen ja auch aktiv immer am Verkehr teil. Ich fahre sehr viel Fahrrad und gerate da in kleinere Konflikte mit Autofahrern, ja, die vielerlei Ursachen haben, meine Fahrfehler, ihre Fahrfehler, strukturelle Hemmnisse, schlechte Wege, Situation etc. Das ist auch egal. Da nutze ich aber oft, das sind ja oft Sekunden nonverbalen Kommunikationssituationen, da nutze ich dann oft Dominanzsignale, weil ich ja auf dem Fahrrad immer größer bin als Autofahrer. Ja, ich gucke immer auf Autofahrer runter, weil die ja logischerweise in ihrer Kiste sitzen. Und das nutze ich dann natürlich auch durch entsprechende Handbewegung, durch runtergucken. Also worauf ich hinaus möchte, Arroganz kann ich in der verbalen Form äußern, auch in der nonverbalen Form. Ich kann auch eben diese Dominanzsignale einfach mal setzen und gucken, was so passiert. Ja? Also im Sinne von mal austesten, wie die Reaktion ist. Wichtig ist bei der Arroganz, dass es immer auch was mit Führung zu tun hat. Ja, also ich muss immer genau überlegen, bin ich jetzt ein Bewerber, der zum Beispiel einen neuen Job haben möchte, dann würde ich sagen, ist Arroganz generell fehl am Platz, denn in der Regel bewerben sich die meisten Leute nicht als Führungskraft, weil dann sitzen sie eher bei der Personalberatung. Insofern, da ist es immer ein Wabonspiel, weil Arroganz hat immer einen Führungs- und Leitungsanspruch und der muss einfach passen.
Und wir haben natürlich auch Abgrenzung. Auch das ist ein guter Punkt, den Arroganz liefert. Also wir setzen klare Grenzen gegenüber Unsicherheit oder aber auch verbalen Angriffen.
Auf der anderen Seite ermöglicht Arroganz, eben genau wie ich das gerade mit dem Beispiel mit den Autofahrern gemacht habe, auch einen schnellen Statusgewinn. Ja, also ich bin, wenn ich mal aufstehe in einer Gruppe, wo alle anderen sitzen, oder wenn ich in einer neuen Gruppe bin und gehe als Erste mir den Kaffee holen. Also ich denke jetzt gerade an so Business-Situationen, wo man vielleicht nicht alle Leute gut kennt und wo man sagt, okay, ich möchte hier erstmal einen Punkt setzen. Das ist was, was ich zum Beispiel auch gerne einsetze. Ich möchte gerne, dass relativ schnell in solchen Situationen ich als gleichberechtigter Gesprächspartner wahrgenommen werde. Da muss ich als Frau manchmal eins draufsetzen, zumindest heute noch, vielleicht ändert sich das ja mal. Das bedeutet aber auch, dass Arroganz- und Dominanzgesten, die Erste am Buffet, die Erste mit dem Kaffee, diejenige, die sich vorne einen Platz sucht, solche Sachen dann auch eine Rolle spielen. Und da das erzeugt kurzfristig Respekt. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, da muss man aber auch fachlich liefern.
Ja, das ist der Punkt. Ne? Also man kann halt schlecht, die Situation hatte ich auch mal, ja, wo mir jemand erklären wollte, dass das, was ich da im Training mache, völlig überflüssig ist und alles keinen Sinn ergibt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen Sie mal, zeigen Sie mir mal, wie es geht. Und dann hat er es gemacht und das war physikalisch messbar und da brauchte ich auch nicht zu überzeugen, das ist komplett gegen die Wand gefahren. Dann hatten wir dann so einen Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, naja, also wenn Sie dem Gitarristen die Gitarre aus der Hand nehmen, dann sollten Sie auch ein paar Akkorde spielen können. Ja, das war dann an der Stelle fürs Coaching noch angemessen, grenzwertig sicher, hat aber entsprechend funktioniert. Auf der anderen Seite erleben wir das in Meetings sehr häufig, dass man sagt, also Reibung schafft natürlich Aufmerksamkeit, logischerweise. Und dann kann ich natürlich auch mit einer leichten Prise Arroganz, also ich sage immer, Arroganz ist sowas wie Tabasco, ja, das ist nichts grundsätzlich Schlechtes, aber es ist halt sehr scharf und zu viel davon ist halt entsprechend schädlich und wenn man sich in die Augen träufelt, dann verblendet es auch ein wenig. Ja, also Provokation als Bühne ist durchaus ein guter und punktuell nutzbarer Einsatz von Arroganz.
Arroganz kann auch ein Selbstschutz sein, indem ich weiß, hier, ich habe hier vielleicht eine schwierige Situation, die auf mich zukommt. Und man sagt ja so salopp, Angriff ist die beste Verteidigung. Das heißt, wenn man in Kommunikationssituationen schnell, ich sag mal, hoch auftrumpft, gerade wenn es Gruppen sind, also das vergessen manche viele, dass Gruppen viel leichter zu steuern sind als eine Person oder zwei Personen, denen man gegenüber sitzt. Also wenn man das in Gruppen einsetzt, bedeutet das im Ergebnis, dass ich die Hürde erhöhe, für andere sich dagegen zu wenden, weil die müssen sich gegen mich wenden und gegen die Sache oder die Position, die ich habe. Das fällt nicht vielen leicht. Das machen ja nachher, wenn die Tür wieder zu ist, dann wird da gelästert bis zum Morgengrauen. Aber in der Situation lassen sie solche Leute dann oft alleine stehen, was einem erstmal die Deutungshoheit gibt. Also es kann durchaus auch ein Selbstschutz sein. Auf der anderen Seite eben auch überlegen, wenn jemand da so drüber ist, wie kann ich als Teilnehmer da möglicherweise reingehen und genau diesen Schutzmechanismus auch durchbrechen? Also immer strategisch angehen.
Und dann gehen wir mal gedanklich in diesen Satz rein, wenn die letzte Frau den Raum verlassen hat, also in den eher so männerdominierten Branchen oder männerdominierten Führungszirkeln, da ist es tatsächlich auch noch so, dass Arroganz auch als Stilmittel für Führung durchaus akzeptiert ist und dass man das als durchsetzungsstark und hart und tough und zielorientiert bezeichnet. Das heißt nicht, dass wir das jetzt hier gut finden müssen oder dass Sie, die jetzt diesen Podcast hören, gut finden müssen, sondern das ist eine funktionale Beschreibung, wenn Sie so wollen, aus einem Führungszirkel, wo man sagen kann, ja, in bestimmten Bereichen, in bestimmten Situationen wird das noch entsprechend so akzeptiert.
Da gilt natürlich auch der Satz, gerade im Bereich Führung, wer heilt, hat Recht. Das heißt, Führung ist ja in den letzten Jahrzehnten sehr stark auch diskutiert worden, partizipativ und agil und nicht so viel autoritär und so weiter und so weiter. Also das können wir alles rauf und runter beten. Aber was heißt das jetzt für die Führungskraft an sich? Und da ist die Balance ganz wichtig. Ich habe auch oft von Teammitgliedern gehört in unterschiedlichen Branchen, die sagen, ja, wir erwarten da aber mal mehr Rückhalt von der Führungskraft oder wir erwarten, dass unsere Führungskraft mal gegenüber einer anderen Abteilung oder anderen Bereich Rückgrat zeigt und auch eben mal Sachen durchsetzt, die uns jetzt auf der Mitarbeiter- oder operativen Ebene einfach nicht möglich sind. Also das Bedürfnis nach einer starken Hand und einem starken Auftreten ist durchaus da. Das ist das, was ich vorhin meinte. Arroganz nicht als persönliches Mittel, sondern ich sag mal Arroganz im Sinne seiner eigenen Abteilung oder seines Teams, das tut den eigenen Leuten in bestimmten Situationen extrem gut. Ja, also das muss nicht schädlich sein. Der zweite Aspekt, ich schiebe nochmal die Frauen auf der Seite rein, nämlich dass durchsetzungsstarke Frauen ein anderes Problem haben. Also auf der einen Seite wird oft gesagt, Frauen sollen sich durchsetzungsstärker geben. Es gibt sehr viele durchsetzungsstarke Frauen, also es ist nicht so, als könnten die das generell nicht. Die bekommen aber oft Ablehnung. Das ist der sogenannte Backlash-Effekt. Wenn also Frauen diesem klassischen Stereotyp nicht entsprechen, sondern mal was lauter und mal was robuster werden, erfahren sie sowohl von Männern und Frauen oft Ablehnung. Das heißt, die haben das Balanceproblem noch ein bisschen verschärft, also noch eine Dimension dazu. Aber die Durchsetzungsstärke an sich, Durchsetzungsstärke zu zeigen, ist an sich nicht schlecht, sondern situativ eingesetzt. Ne? Der berühmte Tabasco kann das extrem wirkungsvoll sein.
Und das ist jetzt ein Punkt, den hatte ich so gar nicht auf dem Zettel. Deshalb bin ich froh, dass MC das angesprochen hat, dass Arroganz ja nicht nur innerhalb des Teams ist, sondern wenn die Führungskraft beispielsweise, egal ob männlich oder weiblich, diese Arroganz gegenüber einer anderen Abteilung dann auch mal als Machtmittel einsetzt, ja, dann stärkt das natürlich auch den Rückhalt der eigenen Leute oder dass sie sagen, Mensch, endlich steht mal jemand für uns ein. Das war gut, dass du es da nochmal angesprochen hast. Gehen wir mal in den allgemeinen Wettbewerb hinein. Also wir lassen mal Elon Musk mal außen vor, sondern nehmen wir mal den Klassiker Steve Jobs. Ja, der hat natürlich das Unternehmen gut vorangebracht, er hat innovative technische Produkte auf den Markt gebracht und da kann Arroganz natürlich auch als Zeichen des Erfolges genutzt und natürlich auch fürs Marketing gut wahrgenommen werden.
Das ist absolut perfekt. Er hat das Marketing, zum Beispiel eben dieses Zelebrieren der Produkteinführungen, perfektioniert, ja, also durch die einheitliche Kleidung, die er getragen hat, durch den Vorlauf, durch eben die auch ganz banalen Sachen, dass die Produkte nach der Vorstellung auch direkt verfügbar waren und solche Sachen. Das zeigt die Arroganz einer Marktmacht, genau dieses Unternehmens. Und das ist perfekt inszeniert. Und man kann es eben Kundinnen und Kunden geben, die sagen, genau das möchte ich. Das verkörpert auch meine Sicht auf Technik oder meine Sicht auf diese Produkte. Und wer nicht möchte, möchte das halt nicht. Aber ich glaube, Marktanteil und Erfolg haben gezeigt, dass das auch ein Bedürfnis ist. Also wir haben auf der anderen Seite auch oft diesen Trend, dieses Partizipative, das Egalitäre, das Hierarchiefreie, was durchaus in vielen Konstellationen auch ein sinnvoller Ansatz ist. Aber Autorität und auch Arroganz bietet auf jeden Fall eins, nämlich Orientierung. Ich weiß, woran ich bin. Ich kann mich dieser Person, diesem Unternehmen, diesem Team zugehörig fühlen oder ich kann sagen, nee, das stößt mich ab, ich will weg. Aber es gibt Orientierung. Ich weiß, was ich kriege.
Ja, das ist aber uns etwas, was im Einzelcoaching bei mir auch des Öfteren mal als Schutzbehauptung genommen wird, sich mit arrogantem Verhalten gar nicht mal kritisch auseinandersetzen zu müssen, dass dann eine Führungskraft, egal ob männlich oder weiblich, dann auch sagt, ja, aber dann wissen meine Leute wenigstens, woran sie sind. Ja, also das, da sehe ich eher so einen negativen Ansatz.
Es hat natürlich den Nachteil, dass wenn ich das individuell als Führungskraft im Team auslebe, töte ich Kreativität, Kritik, Feedback, ich kriege nichts mehr mit, weil ich bin ja nur der Coolste und der Tollste, dann ist Feierabend, ja, dann herrsche ich nur noch. Wenn man das so möchte, und ich glaube, es gibt Führungskräfte, die diese Rolle sehr gerne einnehmen, ich halte das im Sinne des Teams für falsch, aber dann fährt halt der Zug eben nur in diese Einrichtung. Ne? Das ist dann ein unternehmerisches Handeln auf Schienen.
Ja, und was man natürlich auch konstruktiv nutzen kann für Arroganz, ist das Vermeiden von Nähe. Jetzt sagen wir, ja, nee, aber Moment mal, wir sind doch jetzt hier drittes Jahrtausend und flache Hierarchien und mit Nähe und Empathie führen. Das will ich damit gar nicht ausschließen, sondern manchmal muss man ja sozusagen eine gezielte Abgrenzung erreichen gegenüber einzelnen Personen oder einzelnen Dienstleistern, einzelnen Firmen. Und jeder von Ihnen, der auf LinkedIn ist und nur ansatzweise vielleicht als Auftraggeber in Frage kommen könnte für irgendetwas, wird die Erfahrung schon gemacht haben, dass man geschickt, angemessen, aber auch extrem plump anakquiriert wird. Und ich mache das da zum Beispiel so, wenn es zu plump ist und wenn dann auf ein höfliches vielen Dank, aber ich habe kein Interesse, wenn das dann auch nach einem zweiten Hinweis nicht akzeptiert wird, dann arbeite ich dort natürlich auch mit Arroganz und dann stelle ich fest, die Belästigungen bestimmter Firmen nehmen zu. Also Fischer Investment ist zum Beispiel eine Firma, die auf LinkedIn sehr massiv Werbung macht. Und wenn Sie mit Fischer Investment zusammenarbeiten und Sie haben da gute Erfahrungen mitgemacht, dann werden Sie die Kommunikation von denen als wahrscheinlich sehr gut empfinden. Wenn Sie aber zu denjenigen gehören, die schon mehrfach höflich Nein, Danke gesagt haben, dann werden Sie die Erfahrung machen, dass die Lernkurve dort nicht besonders groß ist und entweder grenzt man sich dann entsprechend ab oder man grenzt sich halt nicht ab und dann haben Sie die weiter an der Backe. Also ich habe sie nicht mehr an der Backe im Moment.
Also Arroganz ist das war das, was wir vorhin auch mit dem Waschbecken hatten. Ne? Also den Empfänger von Abwertungen, der wird Abwehrreaktionen zeigen. Und wenn das die gewünschte Abwehrreaktion ist, dass eben kein Kontakt mehr stattfindet, dann muss man das halt einkalkulieren. Genauso wie ich das im Unternehmen mache, wenn ich mich gegenüber anderen Abteilungen arrogant äußere, weil ich mich für die Krone der Schöpfung halte, dann werden die eben auch nicht begeistert sein. Ne? Also das bitte strategisch mitdenken.
So, und jetzt haben wir ja viele positive Dinge, also oder anwendbare Situationen von Arroganz angesprochen. Jetzt müssen wir uns aber auch gegen Ende des Podcasts auch mal mit den Risiken und Nebenwirkungen beschäftigen. Und da haben wir natürlich im Privaten ganz klar den Warnhinweis, dass Arroganz im Privaten sehr schnell als Überheblichkeit empfunden wird. Und das kann natürlich Freundschaften und auch Partnerschaften definitiv ruinieren. Und das führt dann wiederum
Das führt natürlich dann auch wiederum zu der Einsamkeit und zu allem, was damit zu tun hat. Und das ist natürlich einer der Nachteile. Deswegen betone ich immer so, bitte, bitte setzen Sie Arroganz strategisch ein. Das heißt aber, ich muss mich in diesen Situationen auch gut kennen. Ja, wann kann ich das machen? Wann bin ich drüber? Wie gehe ich mit Rückmeldungen um? Und wenn Feedback kommt, im privaten Kontext, jemand sagt, das war ja wohl völlig daneben, sagen, ja, aber das musste doch jetzt mal sein, das musste doch jetzt mal raus, dann weiß ich ganz sicher, diese Person hat es nicht verstanden. Und genau. Setzt es auch nicht strategisch ein.
Genau, also Tabasco ja, ist ein punktuell ansetzbares Gewürz. Ja, das sind keine Erdbeeren, wo man sagt, die gehen irgendwie immer. Und Arroganz kann natürlich bei einem selber logischerweise auch zu einem Totalverlust von Empathie führen. Ja, also dieser arrogante Habitus, wenn man ihn denn wirklich kultiviert und 24/7 lebt, führt natürlich dazu, dass echte emotionale Nähe nicht mehr wirklich möglich ist.
Und dazu gibt es noch ein weiteres Problem, was oft unterschätzt wird. Wenn ich auf so einer Schiene bin oder mir so ein Verhalten angewöhnt habe, weil es meinetwegen im beruflichen Kontext gerade angezeigt ist, meinetwegen auch als bewusste Entscheidung. Wir unterschätzen, dass die Sachen, die wir von uns geben, auch wenn sie vielleicht erstmal nur gespielt sind oder übertrieben sind, wir hören uns alle. Also der Effekt, der eintritt, ist, ich nehme eine Rolle ein, weil ich jetzt sage, ich muss jetzt hier mal den Harten markieren. Dann hört mein Gehirn mir auch ständig nochmal zu und dadurch wird das Ganze verstärkt und kann vielleicht auch dazu führen, dass diese Verhaltensweisen sich manifestieren, ins Private überschwappen, obwohl ich vielleicht nur das punktuell einsetzen wollte. Also wenn man eine neue Rolle einnimmt oder sich eine Rolle antrainiert, weil man das in einem bestimmten Kontext für sinnvoll hält, immer noch gucken, dass man sich nicht zu sehr in diese Rolle hinein verändert. Das ist eine völlig reale Gefahr.
Und das ist etwas, wo wir einen wunderbaren Übergang hinbekommen, vom Privaten ins Berufliche. Denn zu viel Arroganz sorgt beim Gegenüber eher zu Widerstand als auf Vertrauen, also dass es Vertrauen schafft. Und das kann im Beruflichen, und damit gehen wir jetzt sozusagen ins Berufliche rein, zu den Warnhinweisen, zu den Risiken und Nebenwirkungen von Arroganz, kann das natürlich auch tatsächlich zu einem Karrierestopper führen. Ich habe das in der Coaching-Reihe gehabt, da ist es mir, ich sag mal so, da war die Natur des Arroganten stärker als das, was man mit Coaching bewegen konnte. Und das hat dann im Unternehmen beispielsweise dazu geführt, dass der Aufsichtsrat gesagt hat, ja, wir wissen, das ist der beste Kandidat, das ist der beste Kandidat, hat fachlich, der hat mit allen Sachen recht, die er da hat. Und er hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er eine Erfolgsquote von 98% hat mit den Entscheidungen, die er trifft. Aber wir entscheiden uns dennoch für den zweitbesten Kandidaten, von dem wir wissen, dass er vielleicht nur 80-85% Trefferquote hat. Aber er führt bei über 1000 Mitarbeitenden jetzt nicht zu so enormen Widerständen und Abwehrhaltung. Und das muss sich für ein Unternehmen natürlich auch betriebswirtschaftlich rechnen. Man kann ja nicht sozusagen eine destruktiv arrogante Persönlichkeit an der Spitze haben, die zwar fachlich perfekt arbeitet, darunter fehlt aber dann der Unterbau und man hat ständig Theater mit Personalrat, Betriebsrat, Mentoren, Mediatorenprogrammen und so weiter. Ja, das muss ja alles mit eingepreist sein bei sowas. Und ich denke, das ist so dieser Punkt, wahrscheinlich Verlust von Teamunterstützung, MC?
Ja, die Teamunterstützung ist aber meistens weg. Ich musste gerade an eine Situation denken, auch im Coaching, wo eine sehr festgefahrene Situation war zwischen einer Führungskraft und einem Team. Da war eine enge Zusammenarbeit notwendig und sie funktionierte hinten und vorne nicht. Und dann hatte ich angeboten, ob man nicht mal so ein Treffen mit diesen, sagen wir, sehr, sehr schwierigen Personen einfach mal moderiert durchführt, bevor die sich da einmal die Woche oder einmal im Monat ohnehin nur anbrüllen. Und dann sagte mir die Führungskraft, O-Ton, Moderation ist ein Zeichen von Schwäche. Und dann dachte ich, ja gut, dann kann das ja auch nichts werden. Also das war sicherlich eine Person, die so wenig selbstreflektiert unterwegs war und dem in dem Zusammenhang eben auch die Unterstützung dieses Teams komplett verloren hat. Da war Feierabend.
Und da haben wir es im Prinzip, den klassischen Kommunikationsbruch, ja, also Arroganz verschlechtert natürlich den Informationsfluss, weil Kritik oder Feedback nicht mehr offen geäußert wird. Und das führt dann in Unternehmen sehr häufig dazu, dass dann eher hinter dem Rücken von jemandem drüber gesprochen wird. Im Teammeeting aber niemand mehr den Mund aufmacht und auf Fehler hinweist, weil man sagt, naja, wenn er meint, er hält sich für den Größten, dann soll er halt mal machen und ist ja nicht mein Geld, was es kostet.
Also das ist wirklich eine der größten Gefahren, wenn nicht mehr offen gesprochen wird, wenn kein Feedback mehr gegeben wird, dann ist das Ding zu Ende. Also dann kann man da aus der Sicht der Führungskraft auch nichts mehr retten. Das Problem ist halt, das merkt man nicht. Ja, keine Führungskraft kommt aus dem Meeting und sagt, also heute ist ja wirklich wenig Kritik geübt worden, sondern er denkt halt, ich habe alles richtig gemacht, alle finden alles gut. Und ja, das, ich meine, die Katastrophe ist da absehbar, da können wir drauf warten.
Übrigens an dieser Stelle mal ein Riesentipp zur Selbstreflexion, der kostet Sie allerdings 2,80 Euro. Sagen Sie nicht nach einem Meeting oder nach einer Präsentation zu einer Kollegin oder einem Kollegen, wie war ich denn, kannst du mir mal Feedback geben, sondern machen Sie das vorher. Ja, weil wenn der vorher nicht weiß, derjenige, dass er anschließend Feedback geben soll, saugt er sich irgendwas aus den Fingern und dann bleibt das immer sehr oberflächlich. Wenn Sie aber vor dem Meeting zum Kollegen oder Kollegin Ihres Vertrauens hingehen und sagen, hör mal, tu mir mal einen Gefallen, ich habe das Gefühl, ich mache immer dieses oder jenes oder achte bei mir mal auf diese zwei Punkte, dann weiß derjenige auch, dass er darauf achten muss. Und ja, dann kostet Sie das anschließend halt ein Cappuccino aus der Betriebskantine, aber die 2,80 Euro sind extrem gut angelegt, weil da bekommen Sie richtig gutes Feedback. Und das ist das, was halt bei Arroganz sehr häufig auch fehlt, dieses Selbstfeedback. Ja, also man hat eine sehr starke Selbstüberschätzung, man weiß natürlich um seine Fähigkeiten, man bekommt Bewunderung für seine Fähigkeiten und man neigt natürlich auch dazu, das weißt du wahrscheinlich als Psychologin besser als ich, ergänz mich da bitte oder korrigier mich, wenn ich falsch liege, dann führt das natürlich auch dazu, dass man meint, dass das alles so das Normal ist. Entsteht also ein Normal Null und dann ergibt sich darauf aufsetzend eine weitere Arroganz und dann potenziert sich das. Liege ich damit falsch mit dieser These?
Nee, ist schon richtig. Also man dreht sich so in so eine Schleife der Selbstüberschätzung rein und dabei darf es ganz dringend, und da das im beruflichen Kontext halt oft nicht stattfinden kann, ja, weil bevor man da mal eine Führungskraft ehrlich zur Seite nimmt, von der man schon weiß, dass sie ein bisschen schwierig reagiert, das tut keiner. Also da große Verantwortung an Partnerinnen und Partner, an Teenagerkinder, die können sehr korrigierend wirken, ja, an das Freundinnen stimmt, ja, und Freunde. Gucken Sie auf diese Leute, die sich da so freidrehen, die dürfen ruhig mal ein korrektives Gespräch führen.
Und jetzt machen wir noch eine letzte Arroganzbewertung. Ich habe das ja hier gerade so auf den Punkt gebracht und habe mir hier von unserer amtierenden Psychologin ein Lob eingefangen, dass ich das sehr gut zusammengefasst habe. Wenn ich jetzt sagen würde, schau mal, habe ich das jetzt gerade am Ende unseres Podcasts nicht wieder einmal hervorragend auf den Punkt zusammengefasst. Ist das dann Fakt oder ist das Arroganz?
Das ist eine gesunde Mischung aus beidem. Und,
diplomatisch. Frau Nimmerfroh geht in den diplomatischen Dienst.
Nein, es gibt wenig Leute, die mir das zutrauen würden. Es ist so, das kann natürlich beide Auswirkungen haben. Und aus privater Sicht, wenn du das nachher sagen würdest zu mir, dann würde ich sagen, ja, da waren präzise Sätze dabei. Lass uns aber nochmal auf ABC gucken. Ich versuche das dann immer inhaltlich noch einen Ticken weiterzudrehen.
Also ich kann Ihnen versichern, ne, wir arbeiten ja jetzt auch schon gut über 20 Jahre zusammen, MC und ich. Es ist tatsächlich so, sie hat da durchaus was sehr Erdendes und das funktioniert nicht nur bei mir, sondern ich bin sicher, wenn wir uns MC nochmal auf dem Fahrrad vorstellen, das funktioniert auch gegenüber einem Fahrer eines Dodge Ram oder eines Cybertrucks. Also das möchte ich niemandem empfehlen, sich da von MC nach eigener Verfehlung einnorden lassen zu müssen. Also, wir haben gelernt in diesem Podcast, wenn Sie jetzt gesagt haben, hey, da wart ihr aber doch mal arrogant oder Sie haben eine Anregung oder sowas, schreiben Sie uns bitte an podcast@nahbetrachtung.de, podcast@nahbetrachtung.de. Das landet sowohl bei MC im Postfach als auch bei mir. Und ja, wir haben gelernt, sich selbst cooler finden, als die anderen einen finden. Das ist völlig normal. Zum Schluss hat MC mir hier nochmal die Absolution gegeben. Und Stolz und Selbstbewusstsein ist zunächst einmal unproblematisch.
Man muss allerdings die Schwelle zum, ich nenne das mal, Nervfaktor finden. Also wann es Schaden anrichtet. Gute Arroganz gibt es eben nur mit der Wahrnehmung und mit dem Feedback von anderen. Auch Arroganz ist ein Teamsport.
Und das war das Team der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.